ARD Sounds.
Es geht ums Überleben. Drunter machen wir es dieses Mal nicht. Das gilt für die FDP. Die Partei liegt am Boden, ist nicht mehr im Bundestag und aus vielen Landtagen geflogen. Jetzt will ein Mann sie wiederbeleben. Wolfgang Kubicki. Er will in ein paar Tagen zum neuen Parteichef gewählt werden. Und das Ganze klingt auch nach viel Trotz.
Du Eierarsch, dir werde ich das zeigen.
Wen er da meint und was er genau beweisen will, das besprechen wir heute diese Woche bei Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und noch jemand denkt über den Ernstfall nach. Die Bundesregierung will uns alle krisenfest machen. Bessere Vorbereitung auf Katastrophen, Blackouts oder den Verteidigungsfall. Darum geht es in einem sogenannten Pakt für Bevölkerungsschutz. Da stellen sich natürlich viele Fragen. Ich bin Linda Zawakis. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf und mit mir im Survival Camp sind diese Woche die beiden ARD-Hauptstadtstudio-Korrespondenten Nicole Konert und Oliver Neuroth. Hallo ihr zwei.
Hallo Linda.
Hallo.
Ja. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns, wenn ihr Berlin Code abonniert, bewertet oder weiterempfehlt. Ihr findet uns am besten in der ARD Sounds App. Sie war doch irgendwie immer da in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie so ein Möbelstück, das irgendwie zum Inventar gehört. Die FDP. Doch jetzt stellt sich kurz vor dem Bundesparteitag der Liberalen die Frage, ist die FDP politisch tot, bedeutungslos? Nicole, Oliver, wenn ihr mal eine Diagnose wagt, was würdet ihr sagen? Puls noch da?
Ja, ich würde sagen, die FDP atmet noch, sie zuckt noch, aber sie ist tatsächlich absolut im Überlebensmodus, also sogenannt auf, ja, man kann sagen, auf der Intensivstation ist sie, weil sie sehr viele Verletzungen der letzten Monate mitbekommen hat, sehr viele verlorene Landtagswahlen, die sehr wehgetan haben und jetzt geht es wirklich ums Überleben.
Ich würde auch sagen, Intensivstation, Puls, nicht mehr Fitnessstudio. Das war bei der FDP mal, aber lang nicht mehr. Und ein Hauptding ist so ein organisatorisches. Die FDP wird von vielen, glaube ich, noch als die Verhinderungspartei wahrgenommen aus den Ampelzeiten. Gleichzeitig hat es die FDP verpasst, ein großes neues Thema zu besetzen, so ein Zukunftsprojekt quasi. Steuerpolitik war ja das große FDP-Thema und das reißt einfach nicht mehr so viele Leute mit, beziehungsweise zieht Leute an. Und da fehlt so ein bisschen der Markenkern.
Und für Kanzler Merz war das eigentlich nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg schon klar, dass die FDP ziemlich am Boden liegt und hat sich dann gedacht, ach, vor der Rheinland-Pfalz-Wahl könnte ich doch noch diesen Aufruf hier starten.
Die FDP ist nun seit gestern endgültig sozusagen von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Sie wird keine Rolle mehr spielen. Deswegen möchte ich auch gerne alle Wählerinnen und Wähler der FDP auffordern, jetzt die CDU in Rheinland-Pfalz zu wählen.
Boah, das sitzt natürlich tief, ist natürlich echt ein Schlag ins Gesicht. Und was glaubt ihr, wie sehr hat so ein Satz die FDP vielleicht sogar wieder zusammengeschweißt?
Ja, total. Also das saß richtig tief. Das war richtig schmerzhaft für die Liberalen. Die haben sich auch gedacht, was soll das denn, dass der Kanzler jetzt quasi uns für tot erklärt? Eigentlich war doch die CDU immer unser Partner. Es wurde immer von der Union gesagt, mit der FDP kann man total gut zusammen Koalitionen schmieden in verschiedenen Landtagen. Die sind uns politisch sehr nahe, ungefähr die gleichen Konzepte. Und jetzt kommt genau der und sagt, nee, also die FDP ist tot. Das saß tief, das saß richtig tief bei vielen Liberalen, die dann erst jetzt als Reaktion sich gedacht haben, na jetzt erst recht. Also wir sind nicht tot, wir wollen überleben und jetzt kämpfen wir erst recht.
Und wir kämpfen vielleicht auch um CDU-CSU-Wähler, um Merz ein Stück weit ans Auszuwischen.
Genau, und da kommen wir jetzt zu dem Ton, den wir am Anfang gehört haben. Wolfgang Kubicki, quasi ein Urgestein der Liberalen, hat darauf ja quasi reagiert. Hören wir nochmal rein.
Dann sah ich Friedrich Merz mit der historischen Erklärung, die FDP ist tot und alle, die früher mal FDP gewählt haben, sollen sich jetzt in das Reich der Union einfinden. Und in der Sekunde habe ich gedacht, ich wiederhole das jetzt hier auch so, weil das wirklich der Gedanke war, du Eierarsch, dir werde ich das zeigen.
So, also jetzt soll Kubicki die FDP retten. Kubicki ist 74 Jahre alt. Was ist das für ein Typ und wofür steht der?
Der Kubicki also ist 74 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste, hat mehrfach schon gesagt, ja, jetzt ist mit Politik vorbei, jetzt mache ich auch nichts mehr. Ich habe sehr viele Posten gehabt und jetzt ist auch immer gut. Also wäre mehrfach Abgeordneter für die FDP im Bundestag. Er war Bundestagsvizepräsident und immer wieder auch im Vorstand der FDP. Und was ist das für ein Typ? Der ist eigentlich jemand, der gerne Golf spielt, der ein Boot hat, der auch nicht einen Hehl daraus macht, dass er sehr gerne Weißwein trinkt und das Leben genießt. Und jetzt hat er eben das gehört, nämlich Merz erklärt die FDP für tot. Und dann hat er sich gedacht, nee, also wenn jemand die FDP retten kann, dann bin ich das. Ich habe genug Erfahrung, mich kennt jeder. Und jeder kennt ihn und er polarisiert aus. Also er ist so ein Typ, der, ich sag mal, nicht immer politisch korrekt redet, sondern sehr steile Thesen hat, sehr oft damit aneckt und in der Vergangenheit immer jemand war, der ja, so ein bisschen so ein freies Radikal in der FDP, würde ich mal sagen. Also Christian Lindner hat immer gesagt, ja, das ist Wolfgang Kubicki, der spricht halt eine bestimmte Klientel an und so jemanden brauchen wir auch in der FDP. Also ist auf jeden Fall sehr bekannt.
Das ist eine Marke, ne? Der kann Aufmerksamkeit erzeugen, der haut mal einen raus. Total unter der Gürtellinie, auch ganz gerne. Und er ist so eine Marke FDP der alten Schule, würde ich sagen. Mhm. Echter Liberalismus. Man kennt ihn. Es ist so ein erkennbares Gesicht der Partei. Aber ich glaube, viele sehen ihn doch eher jetzt als Übergangsfigur und nicht unbedingt als die große Zukunftsvision. Mein Eindruck zumindest.
Ja, also er sagt über sich selber auch, ja, ich weiß, ich bin 74 Jahre alt und ich bin jetzt nicht die Zukunft der FDP. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir Aufmerksamkeit bekommen und sagen, hallo, wir sind noch da und ich bin jemand, den jeder kennt und ich stehe auch für jemanden in der FDP, den jeder kennt. Er steht auch für eine bestimmte Richtung, also ist eher der Konservative in der FDP, eben auch einen bestimmten Flügel, den er da abdenkt, nicht die Sozialliberalen, sondern eher den konservativen Flügel in der FDP. Und jetzt geht es darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ganz viel Aufmerksamkeit mit großen Sprüchen, mit steilen Thesen, damit jeder weiß, okay, die FDP, die ist noch da.
Und wen wollen Sie dann damit ansprechen? Enttäuschte CDU-Wähler, vielleicht sogar AfD-Wähler?
Ja, ich würde sagen, also Attacke auf Friedrich Merz, der hat schon sehr klar gesagt, Kubicki, ich möchte der Albtraum von Friedrich Merz sein. Das sagt er in einem Interview und das ziehen die jetzt auch durch. Also die wollen wirklich die enttäuschten CDU-Unionswähler haben, weil sie sagen, es gibt genug Leute, die jetzt sagen, ey, diese Regierung bringt es nicht, die CDU bringt es nicht, Friedrich Merz bringt es nicht. Und vielleicht kann man sagen, es sind die Wähler, die sagen, naja, wir wollen nicht die AfD wählen, aber die CDU können wir irgendwie auch nicht wählen. Also die fischen eher so an einem sehr konservativen Rand, würde ich sagen.
Ich denke auch vor allem konservative Wirtschaftsliberale, also Unternehmer, Selbstständige, die gibt es ja weiterhin in Deutschland. Und das ist auch schon so ein traditionelles FDP-Klientel, die will man wiedergewinnen. Ich glaube auch vielleicht noch genervte Ex-Ampel-Wähler, die denken, okay, meine FDP, die ist untergegangen in der Ampel, hat sich irgendwie nicht durchsetzen können, sagen viele andere Ampelbeobachter vielleicht nicht unbedingt, aber so ein paar von denen möchte die FDP möglicherweise auch wieder bekommen und Protestwähler, die mit der AfD vielleicht sympathisieren, aber die wiederum sagen, die AfD ist mir zu radikal, zu nationalistisch. Die FDP ist ja eine europaoffene Partei, betont die EU, die Stärke der EU. Die AfD ja nicht unbedingt, wie wir wissen. Und ich glaube, da will die FDP jetzt auch so ein bisschen rumfischen.
Also vielleicht doch so ein bisschen AfD-Light, nur nicht mit den ganz extremen Rändern, so?
Ja, also man kann sagen, Kubicki stand ja oder steht ja auch für das Thema Migration und eine Begrenzung der Migration. Also da kann man schon sagen, da gibt es Parallelen. Aber die setzen vor allem auch eben auf Wirtschaft, auf Schulden. Ich meine, die CDU hat versprochen im Wahlkampf, wir machen weniger Schulden, wir wollen die Steuer senken, wir wollen auch das Thema Migration angehen. Und da gibt es jetzt eben sehr viel Enttäuschung, weil man merkt, Moment mal, jetzt wurden mehr Schulden gemacht, die Wirtschaft ist am Boden, die haben überhaupt nichts gehalten, was sie versprochen haben. Und da, genau da geht die FDP jetzt rein und sagt, nee, also guck mal, das haben sie nicht eingelöst und Schulden, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Dafür steht ja die FDP schon seit langem und die einzige Partei, die gerade im Bundestag wirklich immer wieder auf die hohen Schulden hinweist, das ist eben die AfD und da sagt die FDP, nein, das ist unser Thema.
Könnt ihr vielleicht nochmal erklären, also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die FDP so am Boden liegt? 2021 hat sie ja noch ein relativ hohes Ergebnis eingefahren mit 11,4%. Ist das dann vielleicht tatsächlich noch die Ampelzeit, die danach wirkt?
Auf jeden Fall. Also die Ampelzeit, die knallt der FDP rein, würde ich sagen, denn es ist so, dass die FDP sich da ja mit vielem eben nicht so positionieren konnte. Sie war der Juniorpartner in dieser Koalition und ist so ein Stück weit untergegangen, sagen zumindest die FDP-Wähler. Und das hängt der FDP weiterhin nach, weil sie eben bis jetzt auch nicht so ja, die Trendwende geschafft hat. Also in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, sprich Krise, wirtschaftlicher Niedergang, auch wenn das ein hartes Wort ist, aber wir erleben ja gerade das, das schmerzt der FDP und sie hat es nicht geschafft, da jetzt groß gegenzusteuern und ein Kontrathema zu setzen. Ich denke, Digitalisierung ist so ein FDP-Thema, das kann funktionieren, aber es ist irgendwie nicht so aufgegangen bisher, wie es die Partei vielleicht sich gewünscht hätte. Und es fehlt dann eben die große Figur. Ob das jetzt Herr Kubicki wird, ist dann die große Frage.
Also die ganze Partei war ja unter der Ampelzeit auf Christian Lindner zugeschnitten. Das war die Figur, an denen sich aber auch alle gerieben hat und die aber auch für das Ende der Ampel steht. Christian Lindner hat auch nicht wirklich viele quasi gefördert, die dann da ihn vertreten, nachfolgen können. Außer eben die, ich sag mal, wie er sie sehr selber nennt, freien Radikale wie Wolfgang Kubicki oder Maria Agnes Strack-Zimmermann, die eben jetzt im Europaparlament sitzt. Aber wer wirklich jetzt als Parteivorsitzender nachfolgen sollte, das war eigentlich nicht so klar. Dann gab es Christian Dürr, der jetzt 12 Monate lang versucht hat, Aufmerksamkeit zu erregen auf die FDP. Da gab es die wildesten Aktionen, aber es hat irgendwie keiner mitbekommen, was eigentlich die FDP gerade macht. Und es gab eben nicht diese Führungsperson, die für die FDP stand.
Und sag mal, wie sehen das die Jungen in der Partei, den Wechsel jetzt auf Kubicki? Sehen die das wirklich als Neustart? Kann man da von Zukunft sprechen? Oder wie, ja, habt ihr da eine Verlängerung in die Partei? Was sagen
ja, die sind hin und her gerissen. Sie sehen selber, dass das nicht die Zukunft ist. Das ist auch nicht der Typ, der für Digitalisierung, für die Start-up-Szene, für all das, wofür die FDP früher mal stand, für Sozialliberale, für Bürgerrechte, für Freiheit. Dafür steht ja Kubicki nicht unbedingt als 74-Jähriger. Aber sie wissen auch, wir haben ein Problem, dass wir nicht sichtbar sind. Und wir brauchen jetzt jemanden, der die Partei nach vorne bringt und aber auch gleichzeitig jemanden aufbaut, der dann weiter für die Zukunft der FDP steht. Da gibt es einen, der Henning Höhne aus Nordrhein-Westfalen, der FDP-Chef aus Nordrhein-Westfalen, der eigentlich in die Kampfkandidatur gehen sollte beim Parteitag gegen Wolfgang Kubicki. Der hat jetzt zurückgezogen und soll jetzt der Stellvertreter werden. Also die Strategie ist so ein bisschen, man hat das alte Schlachtross Wolfgang Kubicki und dann hat man den Henning Höhner als der Stellvertreter und die zusammen sollen versuchen, die Partei nach vorne zu bringen.
Also ich denke auch, das ist ein ambivalenter Blick der jungen Menschen in der FDP auf Wolfgang Kubicki. Viele wissen, das ist ein echter Typ, der kann eben wirklich Publikum erzeugen. Er vertritt auch Bürgerrechts- und Freiheitsideen, die viele Jüngere, glaube ich, auch nicht so schlecht finden. Aber er ist eben so ein Talkshow-Veteran, ne, mit 74 Jahren und kein glaubwürdiges Symbol für Neustart, für wirklichen Aufbruch der FDP. Daher würde ich sagen, Kubicki als Überlebenskünstler, den installieren wir jetzt mal. Und was die Zukunft bringt für die FDP, das muss dann die Partei nochmal später schauen.
Aber was man schon gemerkt hat, finde ich, so auch die letzten Jahre, die FDP ist halt eben nicht mehr diese Partei, die für Digitalisierung steht, die für die jungen Leute steht. Ich erinnere mich noch 2021, als die FDP in die Ampelkoalition kam bei der Bundestagswahl, da waren alle Parteien total neidisch, weil ganz viele junge Menschen die FDP gewählt haben. Die haben unglaublich viele Junge angesprochen. Warum? Weil es da um Digitalisierung ging, weil es da um weniger Bürokratie ging, weil es darum ging, wie schaffen wir es, die Start-up-Branche zu fördern. Und jetzt über die Jahre hat man auch auf den Parteitagen immer wieder gesehen, hat sich diese Partei komplett gewandelt. Am Anfang waren es so die coolen Typen, oder sie wollten cool sein, mit weißen Turnschuhen, T-Shirt und Jackett drüber, die eben für die junge Szene stehen sollte. Und dann war eben die FDP in der Regierung und dann sah man plötzlich auf den Parteitagen immer mehr Anzugträger.
Genau, die Hemden
schicke, genau, die Hemden wurden gut gebügelt rausgeholt, es waren die schicken Schuhe und man hat schon gesehen, okay, es gibt hier einen anderen Flügel, eher den konservativen Flügel in der FDP, die so überwiegen und dafür steht im Moment Wolfgang Kubicki mit dieser Art und vielleicht sind jetzt auch gerade die digitalen und Start-up-Themen nicht gefragt.
Das ist so eine Zeitgeist-Sache. Wir haben nun mal jetzt gerade viele Krisen. Und ich glaube, die Start-up-Branche zu fördern, junge Wirtschaftsvertreter nach oben zu bringen, das ist vielleicht, ich sag mal, ein Luxusproblem, was wir uns gerade nicht leisten können. Oder eine Luxusgeschichte im Sinne von, die Krisen sind gerade so groß. Und da ist einfach weiße Turnschuhe, geschniegeltes T-Shirt. Das ist irgendwo gerade nicht so das, was passt in diese Zeit. Könnte sein.
Okay, dann bräuchte ich tatsächlich noch mal so eine Prognose. Also es lagen ja schon mehrere Parteien quasi am Boden und wurden für tot erklärt. Zum Beispiel die Linke, erinnern wir uns, vor 2 Jahren, war auch deutlich unter 5% in Umfragen. Und dann kam sie zurück bei der Wahl 2025. Was glaubt ihr, könnte das der FDP auch gelingen nach dem Motto, Totgesagte leben länger?
Ich glaube, dass die FDP jetzt einen langen Atem braucht. Also die ganzen Landtagswahlen, die da kommen in Ostdeutschland, da, glaube ich, wird die FDP nicht wirklich punkten. Aber zum ersten Mal schauen sie wirklich zum Beispiel auf die Wahlen in Berlin oder auch vor allem, und das ist das Ziel, Nordrhein-Westfalen im Landtag. Da wollen sie eigentlich stark werden. Also das Ziel ist, nächstes Jahr bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen wieder richtig zu punkten. Das ist ja auch eines der Länder, wo sie vertreten sind. Und deswegen auch der Stellvertreter Henning Höhne, der soll zusammen mit Kubicki zeigen, wir sind wieder da und das Ziel ist nächstes Jahr in NRW.
Ich glaube, die FDP hat auch einen Vorteil, den viele andere kleine Parteien nicht haben, denn sie ist weiterhin kommunal recht gut verankert, also in den Städten und Gemeinden. Da funktioniert das Konzept FDP noch ganz gut. Und die Partei hat ein treues Milieu. Unternehmer, Selbstständige, also eine Gruppe, die in Deutschland weiterhin stark ist. Das hat der FDP schon oft zu Comebacks verholfen. Und ich glaube, in der Mischung kann es auch nochmal funktionieren.
Und wer noch genauer wissen will, wie die FDP in Zukunft aussieht und was Wolfgang Kubicki für ein Typ ist, dem empfehle ich das ARD-Interview der Woche, genau eben mit Wolfgang Kubicki und zu finden bei ARD Sounds. Während es bei der FDP also gerade ums politische Überleben geht, stellt sich auf einer ganz anderen Ebene gerade eine ähnliche Frage. Und zwar, wie gut ist eigentlich der Staat selbst auf Krisen vorbereitet? Und wie würden wir selbst im Ernstfall reagieren? Genau darum geht es beim sogenannten Pakt für den Bevölkerungsschutz. Der Innenminister Alexander Dobrindt erklärt das so.
Es geht uns schlichtweg darum, dass wir unsere Gesellschaft vorbereiten für Krisen, für Katastrophen, für Konflikte. Und es ist einfach unser Auftrag. Wenn die Bedrohungen für unser Land größer werden, dann wollen wir die Menschen in unserem Land besser schützen.
Und dazu gab es diese Woche einen Termin mit martialischen Bildern. Dobrindt in so einer Einsatzjacke, dahinter Menschen in Ganzkörperanzügen mit Gasmaske. Was sollte das?
Ja, das war ein Termin, der so einen Eventcharakter hatte und eher, würde ich sagen, ungewöhnlich war für einen Kabinettsbeschluss. Denn was ist passiert? Das Bundeskabinett hat gesagt, wir geben zusätzlich 10 Milliarden Euro in den Katastrophenschutz, den Zivilschutz, also dafür aus, das Land irgendwo stärker zu machen gegen Katastrophen. Und dann ist der Innenminister also mit Warnweste aufgetreten, hat 13 neue Spezialfahrzeuge für den Katastrophenschutz vor dem Berliner Hauptbahnhof positionieren lassen und sich wirklich als Macher dargestellt. Alexander Dobrindt als derjenige, der die Katastrophen wuppen kann, so zumindest sollte das Image rüberkommen.
Er wird uns alle retten.
Und das wird dann die nächste Frage sein, ob dann tatsächlich beim nächsten Hochwasser Alexander Dobrindt in der Warnjacke wirklich auf dem Damm steht und die Sandsäcke stapelt. Weiß ich nicht, aber zumindest wollte er ausstrahlen, ich bin der Macher und wir schaffen das, uns richtig stark aufzustellen.
Das ist auch so ein typisches Ding, finde ich, von solchen PR-Terminen, dass dann die Minister auch nochmal die Jacke anziehen von dem Rettungsdienst oder von der Feuerwehr und man sagt, ich bin einer von euch und ich werde es jetzt, ihr da draußen, ich werde es jetzt schaffen. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich da, Dobrindt, und werde euch retten, weil wir sind jetzt vorbereitet. Das sollte eigentlich die Botschaft sein, oder?
Genau, so ein bisschen hemdsärmelig. Interessant fand ich auch, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der war in Anzug da. So ein bisschen der seriösere Part vielleicht.
Hat wahrscheinlich die Anweisung nicht bekommen, bitte, bitte die Jacke anziehen.
Oder das. Und Dobrindt sagte dann auch, lieber Boris, wir haben das toll gemacht. Also man duzt sich dann auch, ne, über Parteigrenzen hinweg. Das Hemdsärmelige war wirklich so das Hauptding dieses Termins, glaube ich.
Okay. Was steckt denn hinter dieser Show eigentlich? Ihr habt über mehr Geld gesprochen. Was wird da alles neu angeschafft? Was hat er erzählt?
Also es geht da um eine ganz breite Streuung dieses Gelds, um einfach den Katastrophenschutz besser zu machen. Das heißt konkret, es werden neue Fahrzeuge angeschafft, Spezial-Lkw zum Beispiel für das technische Hilfswerk, neue Krankenwagen, die geländegängiger sind als normale, um sie eben auch für Krisensituationen besser einsetzen zu können. Davon haben wir schon welche, aber es soll mehr geben, es sollen welche ausgetauscht werden, neuere kommen, 100.000 neue Feldbetten, auch die sollen angeschafft werden, neue Schutzanzüge für Helfer, die standhalten bei chemischen Bedrohungslagen. Außerdem will der Minister, dass Deutschland medizinisch besser aufgestellt wird. Sprich, wenn viele Verletzte auf einmal versorgt werden müssen, sollen das Ärzteteams auch wirklich schaffen können, sollen da bessere Grundlagen für haben. Also, wir richten uns ein auf einen militärischen Angriff dass der passieren kann, muss man mal so aussprechen.
Aber es gibt keine aktuelle Bedrohung?
Nein, natürlich nicht. Okay. Aber es gibt natürlich die Bedrohungslage, die wir in Russland bzw. der Ukraine sehen. Und wir hören ja seit Monaten, dass sich Deutschland da besser aufstellen muss. Die Bundeswehr baut sich ja schon Stück für Stück um. Und das ist jetzt quasi der nächste Teil. Wir müssen auch sehen, dass wenn sowas passieren würde, wenn Deutschland angegriffen werden würde, dass es bei uns irgendwie funktioniert. Und das geht natürlich mit Geld und mit weiterer Ausrüstung.
Aber es war auch so ein bisschen Wachrütteln. Leute, seid vorbereitet und wisst ihr eigentlich, was ihr wann wie machen müsst, wenn es einen Katastrophenfall gibt? Seid ihr vorbereitet und wisst ihr, wohin? Es gab auch die Frage, naja, gibt es genug Schutzräume, genug Bunker für 82 Millionen Deutsche, wurde Dobrindt gefragt. Und da sagte er ganz klar, nee, das ist ja gar nicht der Punkt. Also A, haben wir das nicht. Und B, eigentlich muss auch jeder jetzt ein bisschen auch selber sich überlegen, was brauche ich, wo muss ich hin und wo ist der nächste Zufluchtsort, wo ich hin kann. Also ist es die U-Bahn-Station in der Ukraine, gibt es ja ganz viele, die Zuflucht gefunden haben in den U-Bahn-Schächten. Wo ist auch der nächste Bunker? In Berlin gibt es jede Menge Bunker. Auch da kann man da hin, ist man da vorbereitet. Also es war auch ein Wachrütteln. Leute, ganz alleine, der Staat wird nicht alles für euch machen können. Auch ihr müsst euch überlegen, wie könnt ihr euch vorbereiten für den Ernstfall.
Und jetzt wissen wir ja, also immer wenn irgendwas von der Bundesregierung kommt, heißt es eigentlich, wir haben kein Geld. Ist dafür Geld da?
Ja, dafür ist Geld da, denn da ist ein Mechanismus eingebaut worden, dass die Schuldenbremse umgangen werden darf für den Katastrophenschutz, für den Zivilschutz. Also da darf man neue Schulden machen für. 10 Milliarden sollen es ja sein in den nächsten 3 Jahren, ist auch schon im Haushalt so locker vorgeplant. Also sprich, das ist zusätzliches Geld, das wir als Kredite aufnehmen dürfen.
Und wenn Dobrindt sagt, also hier, Leute, ich möchte euch wachrütteln und am Ende müsst ihr quasi auch ein bisschen selber schauen, wo ihr dann im Krisenfall unterkommt. Wenn jetzt wirklich was passiert, frage ich mich, wer ist denn dann eigentlich zuständig? Also ich denke an den Stromausfall in Berlin, das war jetzt im Januar dieses Jahres. Da ging es ja teils richtig chaotisch zu. Es war umstritten, wann Land oder Bezirk mit dem Bund telefoniert haben oder nicht. Also wer ist dann zuständig?
Da gibt es eine offizielle Aufteilung und die sieht so aus für den Katastrophenschutz. Also wenn es um Hochwasser geht oder eben auch um einen größeren Stromausfall, dafür sind die Bundesländer zuständig. Und für den Zivilschutz, das ist der Fall, wenn es um einen Angriff auf Deutschland geht, also den Kriegsfall, wenn eine Rakete irgendwo einschlagen würde, dafür ist der Bund zuständig. Und wenn wir von Bevölkerungsschutz sprechen, ist in der Regel beides gemeint. Und genau da liegt dann auch das Zuständigkeitsproblem. Also sprich, wer ruft dann wen zuerst an? Manchmal ist dann ja doch der Zivilschutz und der Katastrophenschutz gar nicht so gut auseinanderzuhalten, wer dann wirklich eingreifen muss.
Aber Dobrindt hat ja auch die Idee, dass das Ganze auch in die Schule wandert, also dass man Kinder und Jugendliche besser auf Krisen vorbereitet. Hat er da sich weiter zu geäußert? Gibt es dann die Doppelstunde Zivilschutz oder wie stellt er sich das vor?
Das ist eine Idee, die schon länger im Raum steht, dass also Zivilschutz quasi so eine Art Unterrichtseinheit werden könnte. Konkret wurde er da jetzt nicht, wie das Ganze genau aussehen könnte, aber es soll um Fragen gehen, was tun bei einem Stromausfall, dass man sich einfach damit mal beschäftigt und dass Schüler schon sich die Frage stellen, wie erreicht man eigentlich Informationen ohne Internet? Oder was gehört in einen Notvorrat und wie funktionieren die Warnsysteme? Auch dann die Frage im nächsten Schritt, wie erkennt man vielleicht Fake News? Also Dinge, die jetzt rausposaunt werden in so einer Notlage, die aber gar nicht echt sind. Das soll Kindern näher gebracht werden in der Schule und die Idee ist, diese Kenntnis, die dann die Kinder erlangen, bringen sie mit ins Elternhaus und dann wird ein Haushalt besser vorbereitet und denkt einfach mal nach über Fragen wie, was wäre wenn?
Aber bisher ist es nur eine Ankündigung. Also wirklich an den Schulen oder bei den Schülern ist es noch nicht angekommen, sondern es ist ja eine Ankündigung, wir brauchen das und ja, jetzt wird es erstmal dauern.
Okay. Und wenn wir uns umschauen, wie machen das eigentlich andere Länder? Sind die besser vorbereitet?
Na, ich glaube, da braucht man nur einmal zum Beispiel zu unserem Nachbarland nach Polen gucken. Die sind extrem vorbereitet. Also, sie haben zum Beispiel Broschüren verteilt. Jeder Warschauer hatte plötzlich eine 50-seitige Broschüre im Briefkasten, in der drin stand, was mache ich im Ernstfall bei Hochwasser, wenn es einen Anschlag gibt, wie muss ich vorbereitet sein. Es wurde eine Sendung ins Leben gerufen beim polnischen öffentlich-rechtlichen Sender TVP. Da konnten dann Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen. Zwischen 9 und 12, 3 Stunden lang konnten sie sich informieren und Fragen stellen. Wie schütze ich mich am besten? Also da waren dann auch zum Beispiel Soldaten da, Militärexperten für Zivilschutz, die dann gesagt haben, wie muss ich mich vorbereiten? Was mache ich am besten? Und es gab sogar Supermärkte, die zeitweise so einen Rettungsrucksack verkauft haben und das in ihr Sortiment aufgenommen haben. Dann wurde auch erklärt, wie funktioniert dieser Rettungsrucksack. Ich habe mal nachgeguckt, die sind ganz schön teuer. Also 700 Euro kostet so ein Rucksack. Oh. Und da sind dann alle möglichen Dinge drin. Es wurden auch Kurse angeboten, wie man in der Wildnis überlebt für Zivilisten. Auch das konnte man, also wie überlebe ich im Wald alleine und was brauche ich dafür? Also sie haben extrem informiert, auch immer mit der Ansage, wir wollen keine Angst machen, sondern wir wollen jetzt einfach vorbereitet sein. Und so seid ihr vorbereitet.
Ich glaube, das wäre in Deutschland nicht so gut angekommen, so eine Show. Also wenn ich so das Gefühl der Gesellschaft versuche mal aufzunehmen, das wäre sehr schnell als Panikmache abgestempelt worden. Rucksäcke für 700 Euro bitte anschaffen, wo alles Notwendige drin ist. Ich glaube, da hätten viele bei uns der Politik den Vorwurf gemacht, ihr erzeugt Panik. Also
ja, und ich glaube halt aber auch, dass das bei den meisten Menschen noch gar nicht so richtig angekommen ist, beziehungsweise, dass sie es nicht wahrhaben wollen. Ne? Also das ist ja immer noch so sehr abschreckend. Und ich war letztes Jahr in Finnland unterwegs und habe da eine Doku gedreht und habe mir diese Schutzbunker, die die überall haben, angeschaut. Die können ja quasi, ich glaube, 80% ihrer Menschen könnten im Ernstfall unter die Erde in diese Schutzbunker. Und das muss man sich so vorstellen, das ist so, als würdest du in so eine Tiefgarage gehen und da sind dann Fitnessstudios. Oder ja, da kannst du auch zum Teil irgendwas einkaufen gehen. Und dann haben die überall dahinter, im Notfall, kannst du halt so Vorhänge zurückbauen und dann sind die Feldbetten da, da ist Wasser gelagert. Also es ist total beeindruckend und die sind wirklich darauf vorbereitet.
Ja, und Deutschland ist jetzt noch so bis zu 2,5-8 Stellung, aber noch nicht an dem Punkt, wo die anderen Länder sind.
Wir rütteln ja heute wach. Oliver, gibt es denn so eine Art Checkliste, die jeder Einzelne von uns vielleicht bei sich zu Hause haben sollte und vielleicht auch seine Häkchen dahinter machen sollte?
Ja, die gibt es, und zwar vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und da steht ziemlich genau drauf, was wir haben sollten. Zum Beispiel 2 Liter Wasser pro Person und Tag. Da kann jetzt jeder für sich checken, okay, für wie viele Tage würde das denn ausreichen? Habe ich wirklich so viele Wasserkästen im Keller oder in der Wohnung stationiert?
Und kann ich das schleppen, ne?
Und kann ich das schleppen eventuell, wenn es Glasflaschen vor allem sind? Genauso haltbare Lebensmittel, also Konserven, sei es jetzt die Hühnersuppe oder die Linsen in der Dose, für wie viele Tage würde das reichen? Wichtig dann auch, wie mache ich es warm? Möchte ich die Linsen warm essen oder lieber dann doch die Suppe kalt?
Boah,
Nicole, hättest
Suppe
du einen Campingkocher?
Ich muss gestehen, ich bin nicht so der Campingtyp und habe auch keinen Campingkocher, aber irgendwie muss man das Zeug ja warm kriegen, weil kalte Suppe geht gar nicht.
Nächstes Kreuz müsste man machen, habe ich auch Brennstoffe dafür? Also das eine ist, den Campingkocher zu haben, aber auch noch Nachfüllgaskartusche. Linda, wärst du ausgerüstet?
Ja, ich merke gerade, ich werde immer stiller, weil ich halt auch zu der Sorte Mensch gehöre. Bitte, bitte lass das nie geschehen. Und gleichzeitig merke ich aber so, ja, das hilft mir dann im Notfall nicht weiter. Nee, ich weiß, was ich danach mache. Ich besorge mir meinen ersten Campingkocher und gucke, was ich noch so an Briketts dazu finde. Und dann, ja, muss ich wahrscheinlich auch danach direkt Suppen kaufen gehen.
Aber was sagst du, was ist das Wichtigste, was ich dabei haben sollte, außer meine Notfallmedikamente, vielleicht ein Dokument und
Taschenlampe wichtig, mit Batterien. Und was dann für zu Hause auch empfohlen wird, ist ein Radio, das ohne Strom funktioniert. Mhm. Sprich, was man ankurbeln kann, was dadurch Strom bekommt. Und eben, ja, wenn dann auch das Handynetz mal nicht mehr funktioniert, dass man über dieses Radio also Informationen bekommen kann, wie man sich am besten verhält und in welcher Lage wir eigentlich stecken. Und das Notgepäck, Nicole, was du erwähnt hast, auch ein ganz wichtiger Punkt auf der Checkliste. Was kommt in diesen Notfall? Koffer, in den Rucksack, alles rein. Wir wollen hier keine Panik machen, ne? Ganz klar, aber
zumindest. Ich wollte gerade sagen, also wir haben ja jetzt ein schönes, langes Pfingstwochenende, wo sich jeder mal Gedanken machen kann, was er sich in seinen Rucksack packt. Und ja, also auf jeden Fall aber trotzdem gut, dass wir es gemacht haben. Wir müssen mal darüber reden, damit es halt vielleicht immer normaler wird, dass wir irgendwann sowas zu Hause stehen haben. Und damit würde ich sagen, ja, endet diese kleine Mischung aus FDP-Überlebenskampf und nationalem Krisentraining. Nicole Konert und Oliver Neuroth, ich danke euch fürs Einordnen, Erklären und fürs Krisenfestmachen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Gerne.
Und zum Schluss natürlich noch ein Podcast-Tipp für alle, die bei Politik nicht nur auf Berlin schauen wollen. Im MDR-Podcast Wahlkreis Ost sprechen Anja Meyer und Malte Pieper darüber, wie Politik eigentlich auf Menschen im Osten wirkt und wie stark ostdeutsche Themen und Politiker inzwischen die Bundespolitik prägen. Mal klug analysiert, mal mit trockenem Humor, aber immer nah dran an dem, was gerade politisch passiert. Wahlkreis Ost gibt es alle 14 Tage freitags in der ARD Sounds App. Den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Und wenn euch Berlin-Code gefällt, dann freuen wir uns über Likes, Sterne oder Weiterempfehlungen. Und am besten natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss.